Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwinnen und Löwen, zu einer neuen Folge Löwinnenmut. Deep Dive und Real Talk mit eurer Lieblingslöwin. Ich bin Leonie Jael. Ich bin Deutschrock-Artist, Sängerin und Songwriterin und ich bin seit 6 Jahren als Artist unterwegs. Dieser Podcast ist ein absolutes Herzensprojekt, weil ich daran glaube, dass ganz, ganz viele meiner Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Leben als Artist einfach ganz viel Mehrwert bieten können und ich möchte euch hiermit einen Einblick hinter die Kulissen geben. Und mein Gefühl ist immer, wenn am Ende nur eine Person irgendwie durch die Geschichte ermutigt ist, dann hat es sich schon gelohnt. Und ich habe diese Erfahrung ganz, ganz oft gemacht mit meinen Songs, wenn ich Konzerte gespielt habe. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich mache einfach diesen Podcast, weil ich so viele Geschichten zu erzählen habe. Und ich würde sagen, let's dive deep into today's topic. Ich habe lange überlegt, mit welchem Thema starte ich in diesen Podcast rein? Womit sollte ich beginnen? Und am liebsten hätte ich schon direkt irgendwie, wäre ich mit irgendeiner krassen Story um die Ecke gekommen und hätte sowas gesagt wie, ey Leute, wenn ihr mich noch nicht kennt, geht auf mein Instagram, scrollt da durch, ihr könnt die letzten 6 bis 8 Jahre alles finden, mich stalken im positivsten Sinne und einfach gucken, was meine Reise war. Und jetzt ist es aber so, dass mein Instagram gesperrt wurde. Ich war im März in Berlin zum Songwriting Camp und habe eine Story hochgeladen und eine Minute später kriege ich von einer Co-Writerin, die auch auf dem Camp war, eine Nachricht nach dem Motto, hey, hast du dein Instagram gelöscht? Und ich denke so, was ist hier los? Ich versuche die Instagram-App zu öffnen und meine Profile sind kompletto gesperrt. Das wird nochmal eine Extra-Folge. Ja, das ist auf jeden Fall gerade die Situation und deshalb dachte ich, es macht total Sinn und ich möchte euch gerne einfach mal so ein bisschen meine Background-Story erzählen. Wo komme ich her? Was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht? Warum gibt es jetzt diesen Podcast? Also, ich bin aus Hannover. Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen, bin meinen ganzen Hobbys nachgegangen etc. Ich habe schon als Teenie sehr, sehr viel Musik gemacht und mich in verschiedensten Musikprojekten beteiligt, engagiert. Ein Projekt, ja, man kann es Projekt nennen, was mich sehr, sehr geprägt hat, war damals Tenzing. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das war auf jeden Fall ein riesiges Projekt, wo wir einen Haufen von Teenagern waren. Wirklich querbeet, ganz verrückte Menschen waren mit dabei, im positivsten Sinne. Und das war ein Chor und es war aber komplett selbst organisiert. Also es gab jetzt nicht sozusagen die Chorleiterin und den Bandleiter und den Tanzleiter, der das Ganze geleitet hat, sondern es war so alles sehr autodidaktisch von uns Jugendlichen selber. Da habe ich damals gestartet mit 13 oder 14 oder so. Nee, 13. Weil ich nämlich dann relativ schnell dort Chorleiterin geworden bin. Das heißt, es war ein Jugendprojekt, was ich viele Jahre gemacht habe, wo ich dann Chorproben geleitet habe. Und ich habe es einfach gemacht. Wir haben es uns irgendwie gegenseitig beigebracht. Wir haben als Chorleiterinnen, wir waren ein Team und es gab eine Band. Und wir haben als komplette Gruppe, als kompletter Chor auch jedes Jahr ziemlich große Veranstaltungen organisiert. Also Konzerte selbst organisiert, selbst veranstaltet. Alles, was dazu gehörte. Marketing, Sponsorensuche, Technik. Also wirklich auf einem Level, wo ich im Rückblick sagen muss, mir war damals gar nicht bewusst, was wir geleistet haben, einfach nur, weil wir Bock drauf hatten. So, so krass. Also da habe ich auf jeden Fall angefangen zu singen, habe so meine ersten Erfahrungen auf der Bühne gemacht mit, ja, auch Solo. Also es gab dann halt so ein komplettes Konzert mit irgendwie 18 oder 20 Songs. Da gab es immer so Listen, die Band hat gespielt, der Chor hat ein Arrangement dazu gesungen. Und da habe ich aber auch schon angefangen, eben dann, ja, vor dem Chor zu stehen quasi und diesen anzuleiten, wie man singt. Genau, das war mega, mega cool. Möchte ich überhaupt nicht missen. Es ist ein Projekt, wo immer noch Freundschaften heute entstehen. Nee, heute bestehen, so rum. Und genau. Dann war ich ein Jahr in Amerika. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange rede heute. Auf jeden Fall war ich dann in Amerika, habe da ein Auslandsjahr gemacht in der 11. Klasse, habe auch dort in der Chorklasse gesungen und auch in der Orchesterklasse Klarinette gespielt. Also das war wirklich richtig, richtig cool. Ich habe das sehr genossen, weil ich jeden Tag eine Stunde lang Chorunterricht hatte. Fand ich mega, mega geil. Hat natürlich dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, total gefehlt. Dann bin ich hierher gekommen zum Abi. Für mich war schon lange klar, ich möchte Musik studieren. Ich habe dann hier mir einen Chor gesucht, Gesangsunterricht genommen, so eine studiumsvorbereitende Ausbildung angefangen, Klavierunterricht genommen. Also war einfach super, super busy als Teenager über viele, viele Jahre. Nach dem Abi habe ich leider die Chance verpasst, ins Ausland zu gehen. Ich habe mir da selber einen totalen Druck gemacht mit dem Musikstudium, weil man für ein Musikstudium ja eine Aufnahmeprüfung machen muss. Und ich selber habe mich nicht gut genug gefühlt und sicher genug, dass ich erstmal ein Jahr ins Ausland gehen kann, mein Leben ein bisschen genieße, dann wiederkomme, mich vorbereite für die Aufnahmeprüfung und dann diese Prüfung auch irgendwo bestehe. Deshalb, ja, habe ich mir das selber nicht so ganz gewährt und habe mich für ein Musikstudium beworben, Schulmusik damals, weil ich auch hier einfach mich nicht getraut habe, mich für ein künstlerisches Studium zu bewerben. Also künstlerisches Studium bedeutet in dem Falle wirklich, dass dein Hauptunterricht einfach dein Instrument ist. Das gibt es inzwischen ja auch für Popmusik. Also man kann wirklich einfach Popmusik und Songwriting und sowas studieren. Richtig, richtig geil. Ich habe es leider nicht gemacht. Ich habe mich damals ja noch nicht so ready dafür gefühlt, hatte aber auch vor allem einfach Angst, dass ich dafür nicht gut genug bin und hatte auch in meinem Umfeld, also ich sag's mal so, in dem Umfeld meiner Eltern, was ja auch irgendwie ein bisschen dann mich geprägt hat, da waren sehr, sehr viele Musiklehrer und oder zumindest so viele oder einige, die einfach so davon geschwärmt haben, Musik, so Schulmusik ist so ein gutes Studium, da kriegt man so eine solide Ausbildung, wo zum Teil natürlich diese Personen auch recht hatten, aber ein Musikstudium ist halt voll mit Pädagogik und Didaktik und Theorie, die mich gar nicht interessiert hat. Ich habe dann auf jeden Fall einen Studienplatz bekommen in einer kleinen Stadt namens Detmold in Ostwestfalen-Lippe und habe dieses Studium angefangen. Diese Hochschule war so klein und diese Stadt ist so klein, ihr müsst euch das vorstellen, wir waren in meinem Jahrgang 3 Leute. Wenn man das irgendwo an einer anderen Uni erzählen würde, die würden denken, what the fuck? Also, das war ein Sommersemester, das weiß ich noch. Und wir waren 3 Leute, die in diesem Sommersemester Schulmusikstudium angefangen haben. Ich glaube, insgesamt das ganze Sommersemester, wir waren vielleicht 20 Leute so. Und die anderen 17, die haben dann halt Musikpädagogik studiert, elementare Musikpädagogik oder ein künstlerisches Instrument oder so. Naja, wir waren halt zu dritt, genau. Und da habe ich irgendwie dieses Studium angefangen. Detmold war nicht meine Wahlstadt. Ich wollte ursprünglich nach Köln damals, habe aber in Köln die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Und genau, hatte dann auch, als ich diesen Studienplatz bekommen habe in Detmold, habe ich mich nicht getraut, den abzusagen, weil ich Angst hatte, wenn ich es dann zum nächsten Mal woanders probiere und nicht schaffe, habe ich keinen Studienplatz. Deshalb habe ich in Detmold einfach erstmal gestartet. Ich habe auch das erste halbe Jahr war ich irgendwie dort und dachte so, ja, ich mache das jetzt hier einfach erstmal und dann bewerbe ich mich halt zum Wintersemester nochmal an anderen Hochschulen und wechsle dann und so. Und das habe ich dann aber nicht gemacht. Ich bin dann dort geblieben. Ich war sehr hin und her gerissen. Ich bin, glaube ich, letztendlich dort geblieben, weil ich sehr zufrieden war mit meiner Gesangslehrerin und auch sehr zufrieden war mit meiner Professorin für Chorleitung. Und Chorleitung konnte ich ja schon. Und Gesang war das, worauf ich mich fokussieren wollte. Und meine Gesangslehrerin damals, das war die erste, die mir beibringen konnte oder mir beigebracht hat, wie ich mehr aus meiner Stimme herausholen kann. Also, kleine Vorgeschichte. Ich habe in den Prüfungen, Abschlussprüfungen, Aufnahmeprüfungen, die ich davor in den Jahren davor gemacht habe, ganz, ganz oft immer das Feedback bekommen. Ja, also sie sind talentiert, sie haben eine schöne Stimme, aber da muss noch so ein bisschen mehr kommen. Und keiner konnte mir sagen, was dieses Mehr sein soll. Also es war immer so dieses, okay, ich kann singen, ich weiß, ich habe ein Talent, ich treffe die Töne, aber irgendwie brauche ich noch mehr aus meiner Stimme. Und weiß noch, wie ich bei Ulrike, heißt sie, im Unterricht war und sie meinte, Leonie, du hast eine tolle Stimme, du hast ein Talent, gar keine Frage, aber wir müssen ein bisschen mehr rausholen und das machst du so und so und so. Und das war für mich so, okay, krass, sie ist die Erste, die mir jetzt hier wirklich technisch beibringt, wie ich dieses Mehr aus meiner Stimme heraushole. Das war mit einer der Gründe, weshalb ich in Detmold geblieben bin. Ich bin eine Person, die nicht viele Dinge bereut. Aber wenn ich eine Sache bereue, dann ist es die, dass ich damals ein Schulmusikstudium gemacht habe. Weil dieses Studium hat mich buchstäblich alles gekostet. Es war nicht immer ein schönes Umfeld in Detmold. Ich hatte meine Freunde, gar keine Frage. Ich hatte auch eine coole WG. Also so, ich hatte meine Leute. Aber aus irgendeinem Grund, und ich kann euch nicht sagen, warum, aber Detmold war zuweilen auch sehr, sehr toxisch, weil unglaublich viel getratscht wurde und geredet wurde. Und auch hinter meinem Rücken. Oh Gott. Puh. Ich weiß noch, wie ich damals, es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich hatte es gar nicht auf meiner Agenda für die heutige Folge, aber ich habe irgendwann mal, das war noch während der Abi-Zeit oder so, es war noch vor dem Studium, einen Song geschrieben und diesen Song einfach auf YouTube hochgeladen. Das war so ein Songwriting-Projekt irgendwie damals hier in Hannover und da konnte man so einen Song dann im Studio aufnehmen, den habe ich aufgenommen und ich habe den einfach so bei YouTube hochgeladen, weil das war so, damals konntest du halt nur bei YouTube irgendwie deine Sachen hochladen. Und ich hatte dann einen Freund in Detmold, wir haben auch beide in Paderborn, also Detmold hat kooperiert mit der Uni in Paderborn, man musste pendeln. Wir waren immer sehr viel zusammen unterwegs nach Paderborn, haben uns super gut verstanden und haben uns regelmäßig zum Pasta essen und Wein trinken getroffen. Und er hat mir dann irgendwann mal im Vertrauen erzählt, dass es eben noch bevor ich an die Hochschule gekommen bin, weil eben quasi innerhalb der Hochschule rauskam, wer die neuen Studenten sind, wer kommen wird. Und da war ich als ich mach Popgesang halt eine Exotin, weil das einfach sehr, sehr unüblich war an dieser Hochschule. Das ist eine sehr, sehr klassische Hochschule. Und das heißt, es war schon vorher so, oh krass, da kommt eine Popsängerin. Da war jemand, der hat mich gegoogelt, der hat dann diesen Song gefunden und noch bevor ich nach Detmold gegangen bin, wurde dieser Song quasi auf Partys gespielt und jetzt nicht, weil die Leute den Song gefeiert haben, sondern weil sie sich drüber lustig gemacht haben. Und als der Freund mir das damals erzählt hat, weil er halt selber auf einer Party war und das mitbekommen hat und er meinte halt, Leonie, ich wollte dir das mal erzählen, ich weiß nicht, ob du davon weißt. Und in dem Moment dachte ich so, krass, jetzt macht alles für mich Sinn, weil ich weiß noch, wie ich damals an die Hochschule gekommen bin und egal, wem ich mich vorgestellt habe, es war ganz oft so dieses, ach du bist die Leonie, die Popgesang macht. Und ich war immer so, hä, warum wissen alle von mir? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin hier seit ein paar Tagen in dieser Stadt. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung und das war für mich so Sinnbild Detmold Hochschule. Es mag sein, dass heute viele das anders erleben oder erlebt haben als ich, das freut mich, aber das war so ein Punkt, der schon dafür gesorgt hat, dass ich mich in Detmold nicht wohlgefühlt habe oder nicht immer mit allen Menschen, weil es einfach sehr toxisch war, sehr hintenrum und ich einfach dann so schnell wie möglich aus dieser Stadt wieder raus wollte. Ich habe mich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht getraut, mein Studium einfach abzubrechen. Das heißt, ich bin in einen totalen Hustle-Modus gekommen, in eine absolute Workaholic-Mentalität, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe menschlich, weil ich nicht wusste, wem kann ich hier vertrauen und wem nicht. Ich hatte keine große Freude an meinem Studium, an einzelnen Fächern, ja, aber der Großteil des Studiums, der Kurse, die ich belegen musste, war für mich einfach mehr Pflicht, dadurch, dass es eben ein Schulmusikstudium war und kein Künstlerstudium. Es war eine Pendelei zwischen zwei Städten, Detmold, Paderborn, von zu Hause zur Haustür bis in den Vorlesungssaal war man 1,5 Stunden unterwegs, das am Tag, du saßt einfach, warst 3 Stunden unterwegs, einfach nur, um deine Vorlesungen zu besuchen. Es war ganz schön viel. Und dann kam dazu, dass ich irgendwie mir den Druck gemacht habe, dieses Studium in Regelstudienzeit, was utopisch ist, durchzukriegen und vor allem wollte ich einfach ganz schnell fertig werden. Ja, der Plan ist nicht so aufgegangen, weil ich mich selber volle Kanne in einen Burnout katapultiert habe. Das war ein Semester, ich weiß es noch, es war ein Wintersemester. Ich hatte unglaublich viel zu tun, weil ich mir unglaublich viele Kurse in meinen Kalender gehauen habe, in meinen Stundenplan. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und wir sind zu einem Chorwochenende gefahren, weil ich auch in der Hochschule in einem Jazzensemble gesungen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war einer von den 10 Sebastians, die es gab in dieser Uni. Hat mich gefragt, wie es mir geht und ich meinte so, du, ehrlich gesagt, ich bin gerade mit 180 auf dem Weg zum Burnout. Und ich war in diesem Zustand und ich konnte das nicht mehr kontrollieren. Also das war November und ich habe das schon so gesagt. Und dann, man muss ja sagen, das Semester hat ja gerade erst angefangen. Ich hätte ja einfach sagen können, okay, die zwei Kurse schmeiße ich jetzt oder so. Aber ich habe das gesagt und ich habe das auch wahrgenommen und ich war nicht in der Lage, die notwendigen Schritte umzusetzen, um das zu verhindern. Ich weiß nicht warum. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe durchgezogen. Ich war mega gestresst. Ich habe kaum noch gegessen. Ich war nur am Machen und habe dann irgendwie noch diese Prüfungswoche durchgezogen. Ich habe da, glaube ich, einige Prüfungen auch irgendwie mit 3,9 bestanden und es war mir alles scheißegal. Ich wollte einfach nur noch diese Prüfung bestehen und irgendwie da durchkommen. Dann habe ich noch einen Job angefangen in Hannover als Chorleiterin. Das heißt, das war nochmal eine Add-on hierfür musst du pendeln Aktion. So, da frage ich mich auch im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich gemacht? So. Und naja, Ende vom Lied. Prüfungswoche war durch. Semesterferien haben angefangen. Ich war in Hannover. Ich habe meine Eltern besucht und bin quasi mehrfach zusammengebrochen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich bin zusammengebrochen aus wirklich einer Kleinigkeit. Ich weiß es noch, wir standen irgendwie im Flur. Meine Eltern und irgendwie, ich glaube, meine Schwester war auch dabei. Ich bin einfach zusammengeklappt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe einfach angefangen zu heulen. Dann hat meine Mama irgendwas gesagt von wegen, merkt ihr nicht, dass es Leonie gerade nicht gut geht, weil irgendein Witz gemacht wurde oder so. Und ich weiß es, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall, also es war auch gar nichts Böse, was gegen mich ging, aber ich konnte einfach nicht mehr. Meine Mama war dann voll so, okay, Leonie, hier, du isst jetzt und du machst Pause und morgen gehen wir zum Arzt und so geht's nicht weiter und so. Und dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt und sie hat halt gefragt, so ja, soll ich dich krank schreiben für 2 Wochen? Weil das Ding war halt, ich hatte mehrere Chöre zu dem Zeitpunkt geleitet und trotz Semesterferien musste ich die halt machen. Also die Chorproben gingen trotzdem weiter. Da hatte man dann nicht 2 Monate keine Arbeit sozusagen. Und ich meine schon so, boah, am liebsten eigentlich die ganzen Semesterferien. Also ich will gar nichts mehr machen gerade. Und das hat sie dann auch gemacht. Und ich habe nach 6 Wochen, ich war dann 6 Wochen, glaube ich, bei meinen Eltern, weil ich auch nicht zurück wollte nach Detmold und auch nicht die Kraft hatte, jetzt mich in den Zug zu setzen und dann zu Hause mich wieder komplett um mich selber zu kümmern. Und ich habe dann gemerkt, das Semester geht los und ich habe gemerkt, ich kann nicht. Und meinte halt, ich möchte in die Klinik. Also ich habe selber gemerkt, ich kann so, wie es ist, gerade nicht weitermachen. Ich stehe kurz vor einer Essstörung. Nicht, weil ich Probleme hatte mit dem Essen oder ich irgendein störendes Verhalten hatte, sondern einfach, weil ich nicht in der Lage war, mich um mich zu kümmern und einfach vergessen habe zu essen. Essen war für mich immer easy. Ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ich esse sehr intuitiv. Ich esse einfach nach, was schmeckt mir, was tut mir gut. Ich habe keine Ahnung von Kalorien oder sonst sowas. Es interessiert mich auch wirklich gar nicht. Und damals war es aber einfach eine Phase. Ich habe extrem abgenommen, weil ich einfach zu wenig gegessen habe, weil ich zu gestresst war und mich nicht mehr drum kümmern konnte. Und wusste in dem Moment einfach, so geht es nicht weiter. Ich muss irgendwie in die Klinik. Und habe dann durch meine Hausärztin zum Glück sehr, sehr schnell innerhalb von ein paar Wochen einen Platz in der Psychosomatik bekommen, was sehr, sehr unüblich ist. Normalerweise ist man da sehr, sehr lange auf der Warteliste. Und dann ging es in die Klinik für mich. In der Klinik war ich insgesamt 2 Monate. Ein Monat stationär, ein Monat Tagesklinik. Genau. Und das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Natürlich habe ich da super viel gelernt. Ganz, ganz viel gearbeitet an mir, an meinem Verhalten, würde ich sagen. Ne? An meinem, was mache ich, aus welcher Motivation heraus. Es ist nicht angenehm, in der Klinik zu sein. Also, weil man natürlich an sich selber arbeiten muss. Und ich wünsche niemandem, dass er oder sie an den Punkt kommt, dass er in die Klinik muss. Aber wenn jemand an dem Punkt steht, ist es trotzdem meine vollste Empfehlung, in die Klinik zu gehen. Weil ich auch glaube, manchmal stehen wir an Punkten, da müssen wir radikal aufräumen und ja, einfach Dinge klarkriegen. Und das ist natürlich in einer intensiven Phase in der Klinik meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach einfacher als zum Beispiel in einer ambulanten Psychotherapie einmal die Woche oder so. Also ich glaube schon, dass diese 2 Monate mich insgesamt viel, viel weitergebracht haben, als wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Da sind natürlich unglaublich viele Dinge passiert, auch nicht immer angenehm. Aber ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht, in der Klinik zu sein. Und ich habe dann die restlichen restlichen Wochen und Monate, bevor es sozusagen mit dem Wintersemester wieder losging, noch in Hannover verbracht. Habe mich hier erstmal so ein bisschen akklimatisiert und genau, bin dann eigentlich nach einem halben Jahr nicht in Detmold sein wieder zurückgegangen und habe super langsam anfangen müssen, wieder meinen Alltag selbst zu strukturieren und mich darin zu halten. Also super langsam bedeutet, das Semester sah so aus, ich hatte montags einen Unterricht, ich hatte dienstags eine Vorlesung, ich hatte mittwochs einen Unterricht, ich hatte donnerstags einen Unterricht und freitags Chorprobe. Also was meine ich mit Unterricht? Man hat ja im Musikstudium Hauptfachunterricht, Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Nebenfachunterricht und so. Und das hatte ich. Also ich wusste, ich muss hier starten mit einer Veranstaltung am Tag. Mehr habe ich nicht geschafft, weil ich drumherum damit beschäftigt war und wissen musste, okay, ich muss noch, hier muss ich einkaufen, um genug zu essen zu haben. Hier muss ich irgendwas machen, planen. Da muss ich vielleicht in der WG noch das Badezimmer putzen. Also ich musste wirklich super, super langsam machen, weil mir klar war, ich schaffe nicht so viel. Ich kann mich nicht überlasten und wenn ich jetzt nicht langsam mache und mich zu schnell wieder in eine Überforderung bringe, dann schieße ich mich 3 Meter zurück. Und ich weiß auch, ich bin da manchmal durch die Straßen gegangen, durch die Stadt gegangen, wie so eine Leiche gefühlt. War auch nicht in der Lage, mit irgendwelchen Menschen zu kommunizieren, weil Detmold ist so klein, du begegnest immer irgendwem, den du kennst. Und die Hochschule ist ja auch super klein. Du kennst fast alle oder sehr, sehr viele. Und das heißt, du kannst eigentlich nicht rausgehen, ohne irgendjemandem zu begegnen, den du nicht kennst, dem du zumindest nicht Hallo sagen kannst oder wie geht's dir, alles cool, wir sehen uns später oder was auch immer. Ich bin da teilweise wirklich wie eine Leiche durch die Stadt. Ich habe mir eine Sonnenbrille aufgesetzt. Ich habe gesagt, ich will mit niemandem reden. Ich kann niemandem Hallo sagen. Ich bin wirklich so, wie so mit Scheuklappen einfach an den Leuten vorbeigegangen. Es ging nicht anders. Es war nichts gegen die Leute. Ich war einfach teilweise nicht dazu in der Lage. Ich hatte nicht die Kapazitäten, irgendwie über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Es hat dann insgesamt seit diesem Crash, sage ich mal, wo ich so zusammengebrochen bin, insgesamt 2 Jahre gedauert, dass ich wieder so weit war, dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wieder belastbar. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin jetzt wieder bei 80% und mir war klar, diese 80% sind jetzt meine 100. Also ich werde nie wieder an diese 100% Belastungskapazität kommen, die ich früher hatte, weil ich sie zu dolle ausgereizt habe. Genau, das heißt, so nach 2 Jahren war ich irgendwie bei meinen 80% und das war okay. Also ich konnte damit umgehen. Ich wusste, was ich machen muss. Ich wusste, wie ich mich um mich selber kümmern muss, was ich brauche, wie viel Pause ich brauche, etc. Und habe dann auch irgendwann, ich weiß nicht, ob es zeitgleich war oder ein Jahr später, auf jeden Fall dann irgendwie auch natürlich mein Studium abgeschlossen und bin nach meinem Bachelor dann direkt wieder zurück nach Hannover, weil für mich klar war, ich möchte nicht in die Schule, also brauche ich das Masterstudium nicht machen, weil den Master brauche ich eigentlich nur, um ins REF zu gehen, aber ich will ja gar nicht ins REF. Also habe ich kurzerhand relativ spontan beschlossen, ich gehe zurück nach Hannover. Ich hätte auch in Detmold bleiben können tatsächlich damals. Es gab einige Jobmöglichkeiten für mich als Chorleiterin, genau da mich selbstständig zu machen und habe dann aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe einfach gedacht, nee, ich gehe jetzt zurück nach Hannover und habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Ich habe angefangen, in einer Partyband zu singen als Frontfrau und habe dann nebenbei Schüler unterrichtet, habe Chöre geleitet, habe dann 2018, 2019 noch den B-Schein für Jazzrock-Popchorleitung in Wolfenbüttel gemacht. Das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Die war unglaublich toll. In dieser Ausbildung durfte ich ganz, ganz viele Traumata aus dem Studium irgendwie heilen. Das war sehr, sehr schön. Das waren ganz, ganz tolle Dozenten. Ich habe da unglaublich schöne, tolle Herzensmenschen kennengelernt. Also wenn irgendwer hier im Bereich Chorleitung unterwegs ist, ich kann diese Ausbildung wirklich nur wärmstens empfehlen. Es war ganz, ganz toll. Und ja, dann kam irgendwann so Corona. Wir kennen es alle. Ich weiß, keiner will mehr drüber reden, aber für mich war es in diesem Fall wirklich auch ein trotz der ganzen Scheiße, ein positiver Einschnitt, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war Anfang 2020, hatte so irgendwann 2018, 2019 angefangen, da war ich dann so voll eben mit Coverband unterwegs, habe viel gesungen, Gesangsunterricht gegeben, Chöre geleitet und dann habe ich so gemerkt, boah, irgendwie, ich habe halt Bock, meine eigenen Songs zu schreiben. Ich möchte irgendwie mal meinen Sound finden. So, ich habe so viel zu erzählen aus meiner Vergangenheit und dann habe ich angefangen mit Songwriting und in 2020 habe ich dann Anfang des Jahres meinen Pianisten Daniel, mit dem ich damals schon Hochzeiten gespielt habe und sowas, angerufen und meinte so, hey Daniel, ich habe irgendwie Bock, mit meiner eigenen Mucke zu starten. Hättest du irgendwie Lust, dass wir so Duo-Konzerte mal spielen? Weil man muss ja irgendwo anfangen. Und dann haben wir ein Duo-Konzert gespielt, Mitte März und zwei Tage später, das war ein Samstag, und da ging das schon so langsam los, dass alle so waren so, boah, hier Corona und bla bla. Und am Sonntag wurde der Lockdown für Montag ausgerufen. Also ich war literally einen Tag vor Lockdown, hatten wir unser erstes und einziges Duo-Konzert, also zum damaligen Zeitpunkt. Genau, und für mich war das so, ey, Alter, ich wollte gerade durchstarten mit meiner Mucke. Ich wollte rausgehen so. Und ich hatte ja schon so ein paar eigene Songs. Und in diesem ersten Lockdown hatte ich die Idee, weil dann hat man das ja gesehen, ganz viele Musiker haben so diese typischen Videos und Songs veröffentlicht, wo halt so jeder in seinem Home-Studio seinen Part aufnimmt und dann hast du so ein Kachelvideo, wo du dann links oben den Gitarristen siehst, rechts oben die Sängerin, links unten Drums und rechts noch Bassisten so ungefähr. Also du hast so alle im Bild gehabt und dann hast du den Song gehört. Das haben ja unglaublich viele gemacht. Und ich dachte so, ach ja, das kann man ja auch irgendwie machen. Hab da so ein bisschen ein paar Leute rumgefragt, ob die ja Bock drauf haben. Und dann war mein Gedanke, ja, wenn ich so ein YouTube-Video mache, dann kann ich ja den Song auch irgendwie eigentlich mal so komplett richtig produzieren und so. Und dann war es so, ja, okay, und wenn ich den jetzt produziere, dann, ja, wie machen wir das dann? Ja, dann veröffentliche ich den als Single oder so. Ja, das kann man dann ja eigentlich auch machen. Für mich war das Ganze total emotional, total befreit, aus dem Grund, da ich schon Hartz IV beantragen musste. Ich glaube, es war für mich, ich war an so einem Punkt, dass ich dachte, krass, ich war jetzt hier irgendwie schon 5 Jahre selbstständig oder 4, ich weiß es gerade nicht mehr. Jetzt musste ich hier Hartz IV beantragen, weil ich nicht mehr arbeiten darf. Schlimmer kann es nicht mehr kommen, dann kann ich jetzt auch meine Single, kann ich auch meine Musik veröffentlichen, weil was das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meine Musik veröffentliche, ist, keiner kriegt es mehr mit. Ja, dann kann ich ja auch, dann hat es ja keiner mitbekommen, dann ist ja egal. Ist ja nicht schlimm. So nach dem Motto, ich kann ja mein Gesicht nicht verlieren, weil wenn es keiner mitbekommt, dann hat es ja keiner mitbekommen. Das heißt, es ist überhaupt nicht wild. Und in diesem ersten Lockdown ist dann auch mein Song Bis ans Meer entstanden und so. Und so ging diese ganze Reise los als Artist mit, ich veröffentliche meine Songs und so. Und dann 2 Jahre später habe ich mein Album rausgebracht, komplett independent, also kein Label, nichts, sondern habe das alles in Eigenregie gemacht. Habe natürlich Leute gehabt, die Sachen für mich gemacht haben. Ich habe einen Produzenten gehabt, ich habe jemanden gehabt, der Grafikdesign für mich gemacht hat. Genau, aber habe es eben in Eigenregie veröffentlicht. Und mit meinem Album-Release habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte jetzt all in gehen. Ich möchte alles auf eine Karte setzen. Ich will Sängerin sein. Ich habe keine Kapazitäten mehr für Chöre, für Gesangsunterricht geben, weil ich einfach gemerkt habe, es hat mir unglaublich viel Energie und Zeit genommen, die ich in mein Artist-Sein, in meine Kreativität stecken wollte. Ich habe diese Jobs sehr, sehr geschätzt und auch Chorleitung ist etwas, was unglaublich schön ist, aber ich habe auch gemerkt, so langsam kam der Freigeist in mir durch und ich wollte einfach frei sein und nicht mehr, sage ich mal, wöchentliche Verpflichtungen haben. Und genau, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Also auch in den letzten Jahren, so in dieser ganzen Corona-Lockdown-Zeit, habe ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das ist ein Bereich, der mich fasziniert, den ich unglaublich liebe, der mir unglaublich wichtig ist, weil ich merke, zum einen bin ich Artist und ich bin selbstständig. Das heißt, das ist einfach ein Karriereweg, der ganz, ganz anders aussieht, wie entweder A, ich bin in einer Festanstellung oder halt auch B, ich mache mich selbstständig als Kfz-Mechaniker oder als Steuerberaterin oder als ich mache jetzt einen Laden auf. Also dieses Artist-Sein, Künstlerin-Sein, Kreativ-Sein, als Sängerin arbeiten, ist meiner Meinung nach nochmal eine ganz andere Selbstständigkeit. Es ist schwer vergleichbar, aber gleichzeitig ist es auch eben einfach Unternehmensgründung und manche Dinge muss man einfach rational betrachten und ich habe in den letzten Jahren unglaublich viel mich zum einen mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, einfach weil ich gemerkt habe, hey, ich muss an mir arbeiten, an meinen Glaubenssätzen, wenn ich hier irgendwas reißen will und gleichzeitig aber auch unternehmerisch habe ich viel gelernt. Ich liebe es, Coachings zu machen, habe viel mich coachen lassen, um auch diese unternehmerischen Skills zu lernen, weil die gehören dann auch irgendwann dazu. Also es ist schon etwas, nur kreativ sein und Künstlerin sein, da kommt man halt meiner Meinung nach auch nicht weit. Also es braucht halt so ein bisschen beides und ich glaube, beides trage ich in mir. und habe das auch und liebe das auch. Und genau, ich stehe jetzt an dem Punkt, also seit 4 Jahren bin ich all in und ich merke, dass es immer noch sehr herausfordernd ist. Also es ist kaum oder mir aktuell noch nicht möglich, irgendwo Stabilität zu haben, also aus finanzieller Sicht, weil ich halt sehr saisonbezogen arbeite, ne? Also im Sommer, in den Sommer- und Frühlingsmonaten ist halt sehr viel live, so, das ist alles easy. Und dann gibt es aber halt die Wintermonate, da ist einfach sehr, sehr wenig los. Und genau, ich bin aber nach wie vor, also es ist wirklich so, egal an welchem Punkt ich stehe, egal wie schwer es ist oder vor welchen Krisen ich gerade mental stehe, jedes Mal denke ich, nee, jetzt erst recht, jetzt bleiben wir dran, jetzt ziehe ich durch, weil ich mir es irgendwie zur Aufgabe gemacht habe, dieses als Musiker lebt man von der Hand in den Mund, wo ich so denke, nein, genau das müssen wir doch durchbrechen. Es muss möglich sein, für mich als Artist zu leben. Es muss einfach möglich sein. Und daran halte ich irgendwie fest und bleibe da dran. Und natürlich, sage ich mal, ist es auch ganz, ganz viel Fleißarbeit und Realismus. Und ja, aber ich glaube halt auch, dass meine Musik es verdient hat, gehört zu werden und dass meine Musik für ein großes Publikum bestimmt ist. Und deshalb mache ich weiter. Es gibt für mich keinen Grund, jemals damit aufzuhören, mit dem Songwriting, mit dem Kreativsein, mit dem, dass ich meine Geschichten erzählen möchte in meinen Songs und einfach glaube, dass dadurch ganz, ganz, ganz viel Heilung auch passieren kann, weil ich immer denke, wenn ich einen Song geschrieben habe, wie zum Beispiel Mir fehlen die Worte, wo es genau um dieses Burnout geht und so, und ich denke, wenn das jemand einer hört und sich dadurch einfach nur gesehen, gehört und verstanden fühlt, dann habe ich alles richtig gemacht. Und ich weiß, dass Musik unglaublich heilsam sein kann für viele, viele Menschen und dass Geschichten, die geteilt und erzählt werden, ein Spiegel sein können für andere, sich darin wiederzuerkennen, ermutigt zu werden und dadurch zu lernen. Und ich glaube, das ist auch im Kern mein Antrieb für diesen Podcast. Es ist, sage ich mal, im positivsten Sinne, ist das hier einfach mein Laber-Podcast, mein Audio-Tagebuch. Also deshalb habe ich auch mich nicht irgendwie jetzt darauf spezialisiert nach dem Motto, ich zeig dir, wie du kreativ sein kannst oder ich erkläre dir hier im Podcast den Weg zur Selbstständigkeit, sondern ich möchte euch wirklich einfach Einblicke in mein Leben geben. Und das kann halt mal sein, jetzt geht es um was Musikalisches, das kann mal sein, hier das Thema beschäftigt mich gerade privat oder mal, ey, diesen und diesen Business-Aspekt, da muss ich gerade dran arbeiten, weil XY. Ich habe keine Ahnung, was noch kommen wird, aber deshalb habe ich beschlossen, ich möchte mir diesen Raum des im Podcast offen halten, weil ich möglichst authentisch und aktuell erzählen möchte. Also ich bin jemand, ich wollte euch jetzt heute mal so einen kleinen Abriss geben über meine Vergangenheit und gleichzeitig merke ich so, boah, ich bin so im Hier und Jetzt und ich habe immer so den Blick nach vorne, dass es mir total schwer fällt, sage ich mal, jetzt so richtig tief einzutauchen in die Themen aus der Vergangenheit. Aber ich wollte zumindest mal so ein kleines, wo komme ich eigentlich, was war so die letzten 10 Jahre los bei mir, was hat mich sehr, sehr doll geprägt. Da wollte ich euch zumindest mal so einen Einblick geben. Und genau, liebe Löwinnen und Löwen, ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du meine Arbeit mit einer kleinen Kaffeespende unterstützen. Das Ganze läuft über Steady. Über Steady hast du die Möglichkeit, quasi zum einen ein Abo abzuschließen und zum anderen aber auch bekommst du dadurch Zugriff auf exklusive Folgen. In exklusiven Podcast-Folgen, da teile ich vor allem auch mal noch unveröffentlichte Songs oder auch Song-Demos, die auf Songwriting-Camps entstanden sind. Also da gibt es nochmal so ein bisschen extra Content für die Leute, die mich unterstützen. Ich freue mich über Feedback zur Folge. Schreibt mir super gerne in die Kommentare oder einfach eine DM auf Insta. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Ebenfalls dort zu finden der Link zur Kaffeespende. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und sage bis dann. Passt auf euch auf.